Hallo, ich bin André und HIV-positiv.
Hallo, und ich bin Fabian, HIV-negativ.
Und ihr hört unseren Podcast 2+, den wir zusammen mit Gilead Sciences produzieren. Und 2+, das steht nicht für die Anzahl der Quizfragen, die wir uns jetzt gleich stellen werden, sondern für unser Leben und Lieben mit und um HIV. Und bevor wir loslegen, ein kleiner Reminder, das ist keine ärztliche Beratung. Das heißt, wenn ihr gesundheitliche Sorgen, Probleme habt, dann ja, geht bitte zu einem Arzt oder zu einer Ärztin. Da können wir euch leider nicht weiterhelfen.
Genau, vielen Dank, André, für den kleinen Disclaimer. Wie immer, sehr schön angesprochen. Ja. Und wir beschäftigen uns ja eigentlich seit 2015, seit André die Diagnose bekommen hat, dass er HIV-positiv ist, mit dem Thema. Und man könnte auch meinen, dass wir Experten sind. Sind wir vielleicht auch manchmal, also es kommt immer drauf an, wen man im Vergleich sieht. Aber wir stolpern auch immer wieder über überraschende oder spannende Fakten, die wir so gar nicht wissen. Und heute geht es in dieser Folge darum, dass wir 10 Fragen beantworten und lustigerweise, wir kennen die 10 Fragen auch noch gar nicht, beziehungsweise auch die Antworten noch nicht. Das heißt, wir können gemeinsam raten und schauen, wie gut ist euer Wissen rund um HIV und auch wie gut unser Wissen rund um HIV ist. Ja. Spannend.
Genau. Und ihr könnt natürlich auch mitmachen. Und bevor wir loslegen mit dem Quiz, vielleicht noch so ein bisschen als Background. Es ist ja tatsächlich schon 40 Jahre her, dass sozusagen AIDS entdeckt wurde. Das hat damals angefangen am 5. Juni 1981, als in den USA nämlich die ersten Fälle einer damals mysteriösen neuen Krankheit bekannt wurden, unter vor allen Dingen jungen, schwulen Männern. Und 1983 konnten Forscher dann ja den Erreger als HIV-Virus Typ 1 identifizieren. Also warum jetzt Typ 1? Es gibt mehrere Typen. Ne, so ein Virus ist ja
war wahrscheinlich der erste
draußen,
Typ, den sie identifiziert haben.
Genau, genau. Ja. Naja, jedenfalls ist es ja zum Glück dank der jahrzehntelangen Aufklärungsarbeit und ja dem ganzen Forschen um das Virus herum und der Aufmerksamkeit darum, so dass viele schon gut Bescheid wissen über HIV und da auch gut informiert sind. Aber es geht natürlich auch immer weiter. Also Dinge entwickeln sich ja weiter, das Wissen wird mehr.
Die Therapien verändern sich und werden ganz anders
wie früher. Und deswegen lohnt sich's, glaube ich, ab und zu sich auch mal up to date zu halten, was die neuesten Entwicklungen rund um das Wissen um HIV so angeht. So, mein lieber Fabian, und jetzt geht's auch schon los mit der ersten Frage. Bist du bereit?
Ich fühle mich bereit, ja.
Hier bei uns in Deutschland leben rund 90.700 Menschen mit HIV. Was glaubst du, wie viele es sind, die nichts von ihrer Infektion wissen?
Ich glaube ja, das waren um die 10-15%. Also von daher würde ich sagen, so vielleicht 10 oder 12.000.
Ja, das ist schon ganz gut. Also
vor allem ist es ja auch ein nicht unerheblicher Teil an heterosexuellen Menschen, die das betrifft. Und dieser Anteil ist ja wohl auch steigend, soweit ich weiß.
Ja. Zurück zu der Zahl, rund 10.800 Menschen, geschätzt natürlich, in Deutschland wissen nichts von ihrer HIV-Infektion und erhalten deswegen auch keine Behandlung. Ne? Und in dem Zusammenhang kann man auch sagen, es gibt ja auch einen recht hohen Anteil an Personen, die sogenannte Late Presenter sind. Und Late Presenter bedeutet, dass das einfach Menschen sind, die mit schon recht weit fortgeschrittenen Krankheitsbild.
Also ja, wenn teilweise AIDS, schon AIDS ausgebrochen ist.
Genau. Ne? Sich dann erst bei Ärzten vorstellen. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Na, wenn sie Glück haben, dass es überhaupt auch bei Late Presenter dann trotzdem auch noch diagnostiziert wird. Ne?
Genau.
Ja. Und okay, so. Erste Frage richtig. Da lag ich ja mittendrin zwischen 10 und 12.000, von knapp 11.000.
Goldilocks Zone.
Da-da-da-dum.
Sehr, sehr gut. Weiter geht's mit Frage 2. Was glaubst du, warum gibt es eine Hemmschwelle, wenn es darum geht, sich testen zu lassen, oder wird der Gedanke daran verdrängt?
Na, das ist ja einfach. Die Hemmschwelle, sich testen zu lassen, ist eigentlich, wenn man sich mit einem Thema nicht beschäftigen möchte und man Angst vor der Diagnose hat. Und dann ist es einfacher, sich dem Thema fernzuhalten und also so ein bisschen wie, als wenn man die Augen zu sich zuhält und sagt, ich sehe dich nicht, also siehst du mich auch nicht.
Kann sein, genau, kann einer der Gründe sein. Es kann sein,
ich dachte, du hast die Antworten.
Ja, da gibt es jetzt ja keine richtige und falsche Antwort.
Ich will aber jetzt eine richtige Antwort, oder?
Das war richtig.
Danke.
Was auch richtig gewesen wäre, also was auch hätte gelten lassen, ist zum Beispiel, dass man keinen Zugang hat zu einem Test.
Klar, die unangenehme Situation, ja. Sagen wir mal, man ist bei seinem Hausarzt oder Hausärztin und auf dem Land und dann sagt man auf einmal, ich würde gerne einen HIV-Test machen und dann gucken die wahrscheinlich so.
Ja. Genau, was haben Sie gemacht? Warum brauchen Sie einen HIV-Test?
Wahrscheinlich noch, wenn man der einzig Schwule im Dorf ist.
Sehr okay. Gut. Ja. Ja,
nächste Frage.
Also, das ist jetzt eine Multiple-Choice-Frage. Du hast mehrere und unsere lieben Hörerinnen und Hörer haben auch mehrere Auswahlmöglichkeiten, die es vorgegeben bekommen. Und zwar, was meinst du, wie viele Frauen erst durch den freiwilligen HIV-Antikörpertest im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge oder Schwangerenvorsorge von ihrer Infektion erfahren? Jede zweite Frau, jede dritte Frau oder jede fünfte Frau?
Aha.
Also wahrscheinlich bezieht sich das jetzt zweite, dritte, fünfte, die dann auch positiv getestet werden.
Ja, genau.
Sonst wäre es schockierend.
Ja, es wird wahrscheinlich jetzt nicht jede zweite Frau, die schwanger ist, auch HIV-positiv sein. Aber da ist es ja immerhin mal wirklich was, wo man, wo jede Frau getestet wird. Also es ist eigentlich gut,
ja,
dass es diese Stelle eigentlich dann gibt.
Ja, es ist halt freiwillig nach wie vor dran.
Ach, es gehört auch schon so ein bisschen zum Standard, oder?
Das weiß ich nicht, ich war noch nicht schwanger und deswegen auch noch nicht beim Frauenarzt.
Vielleicht sollten wir da mal jemanden, einen Profi mal uns einladen.
Eine Profi?
Ja, aber zurück zur Frage. Also ich würde einen 50-50-Joker nehmen?
Ja, nee, das gibt's leider nicht so.
Okay, dann nehme ich jede dritte Frau.
Jede dritte Frau erfährt erst durch den freiwilligen HIV-Antikörpertest im Rahmen der Schwangerschafts- oder Schwangerenvorsorge von ihrer Infektion. Mensch. Sehr gut. Ja, das ist sehr gut.
Kriege ich dann eine Medaille, wenn ich jetzt alle Fragen richtig beantworte?
Vielleicht, weiß ich nicht, kriegst du eine Süßigkeit am Ende oder so. Da kann man drüber reden. Also, Fabian, weiter geht's.
Ja, ich bin bereit.
Sehr gut. Weltweit leben rund 38 Millionen Menschen mit HIV. Wie viel Prozent, glaubst du, haben Zugang zu HIV-Medikamenten?
Moment. Also, ich glaube, ich glaube schon so die Hälfte. Doch. Also auf jeden Fall haben über 50%. Ich glaube aber, ich glaube vielleicht so 57, 58. Mhm. Irgendwas so.
Okay. Also 58.
Ja, so, also so zwischen ein Drittel, zwei Drittel, aber ein bisschen weniger. Also ich würde mal so sagen, so zwischen 50 und 60.
Ja, gar nicht so schlecht. 67% haben Zugang zu HIV-Medikamenten.
Aber das ist einfach noch verdammt, das ist einfach noch viel zu wenig.
Ja, und das ist ja ein Durchschnitt. Also in den Industrieländern ist es höher, denke
Klar,
ich.
Klar, aber da, wo eben ärmere Länder, da ist dann wahrscheinlich eine Quote von, dass nur 10% ja, dann, Zugang haben.
Ja, weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall dann weniger als die 33%, die keinen Zugang haben weltweit. Also die Quote wird höher sein. Krass. In den Entwicklungsländern. Ja.
Und vor allem, man könnte was dagegen tun.
Ja, müsste man auf jeden Fall. Aber ja, es ist halt, glaube ich, schwierig in einigen Ländern. Die Infrastruktur, wenn du da irgendwo sonst wo lebst, auf einem krassen platten Land, gar nicht so einfach. Naja, sind wir froh, dass wir hier Zugang haben.
So, und soll ich dir jetzt meine Frage stellen?
Das würde ich spannend finden.
Ja, so, jetzt öffne ich den Umschlag. And the question for you is... Das ist ja die richtige Frage für dich. Die PrEP, die kennst du ja. Benutzt du zwar nicht, aber kannst du in einem Satz erklären, was die PrEP ist und vor allem, wofür die Abkürzung steht?
Das glaube ich kann ich. PrEP steht für Präexpositionsprophylaxe und bedeutet, dass HIV-negative Menschen zum Schutz vor HIV bei Geschlechtsverkehr ein HIV-Medikament nehmen, das sie vor der Übertragung und Ansteckung vor HIV schützt.
Und die Antwort ist, bist du sicher?
Ja, ich logge ein, sozusagen.
Möchtest du diese Antwort einloggen? Okay. Die Antwort ist richtig.
Yay.
Na, aber jetzt machen wir es mal schwieriger. Die ist schön. Also, was sagt dir der Düsseldorfer Patient? Hast du es schon gehört?
Habe ich schon mal gehört. Es gibt ja verschiedene solche.
Welche gibt es noch? Es gibt 3 Stück.
Es gibt den Berliner Patienten noch. Mhm. Und den englischen Patienten.
Nee. Das kann ich so nicht durchgehen lassen.
Irgendwo
also aus die Region Staaten. War schon richtig.
Ja.
Aber es ist halt aber kein englischer Patient.
New Yorker?
Nee. Ist New York in England?
Ach so, direkt England meinst du? London, ne?
Ja!
Okay.
New York in London. Ja, das ist der Düsseldorfer Patient.
Ach so, ich habe das selber noch nicht gesagt.
Der Londoner Patient. Was nee, ist, das ist ja jetzt die Frage.
Es wird einer dieser Fälle sein, wo, also ich tippe jetzt mal, ein Patient, der geheilt wurde, weil er eine Krebstherapie bekommen hat mit Knochenmark, also eine Knochenmarkstransplantation. Und das hat dann dazu geführt, dass HIV sich in seinem Körper sozusagen nicht mehr verbreiten konnte, er dann sozusagen geheilt war.
Das ist korrekt. Anfang 2019 teilte die Universität Düsseldorf mit, dass ein HIV-positiver Krebspatient mit einer Stammzellentransplantation von einem Spender mit einer Genmutation behandelt wurde. Das Kuriose, nach der Behandlung war das HIV-Virus nicht mehr nachweisbar. Also, die Heilung war damit, lässt sich leider nicht reproduzieren, aber das ist korrekt. Du kriegst den Keks.
Sehr. Das schmeckt aber lecker, der Keks.
Den kriegst du erst danach. Okay, aber dann machen wir gleich mal weiter mit den ganzen Patientenfragen, Herr Dr. André. Was sagt dir der Patient Zero?
Der Patient Zero ist so dieser, ja, eigentlich nicht wirklich reale Patient, sag ich mal, der erste Patient sozusagen. Oder der Nullte, der angeblich so alles dann losgetreten hat in Richtung Pandemie, also so dieser Ursprung der HIV-Pandemie, der hieß, glaube ich, Timothy, glaube ich, bin nicht sicher. Und der lebt auf jeden Fall in den USA und den hat man damals halt so identifiziert als so der Erste, der eben viele weitere angesteckt hat, wahrscheinlich mit HIV und deswegen da so ein bisschen zum Sündenbock gemacht wurde. Aber das ist natürlich, also HIV hat ja die Ursprünge ganz woanders, nicht in den Staaten, sondern irgendwo im afrikanischen Raum und nicht erst seit 1990, sondern natürlich gab es dieses Virus schon vorher in irgendeiner gewissen Form.
Das ist korrekt und vor allem das Hauptthema ist eben, dass er zu Unrecht als der erste Patient angenommen wurde. Das haben mittlerweile eben ganz viele Studien belegt und er hieß Dugas.
Nachnamen, glaube ich.
Genau. Und er war Flugbegleiter, wie du richtigerweise gesagt hast.
Habe ich, glaube ich, nicht gesagt, aber habe ich das gesagt?
Nee. Ich meine schon.
Nee, habe ich nicht gesagt. Aber es ist schön, dass du mir Antworten, die richtig sind und die ich nie gesagt habe, mir zuschreibst. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft von dir. Mag ich. Bitte weitermachen und in den Alltag übernehmen.
Ja, Schatz.
Genau.
Du hast übrigens, danke, dass du den Müll runtergebracht hast.
Okay.
Weiter geht's im Text. Also, die nächste Frage. Das ist jetzt so ein bisschen die Königinnenfrage. Und zwar, Trommelwirbel, wie hoch schätzt du das Ansteckungsrisiko mit einer HIV-Infektion in einer erfolgreichen Therapie ein?
Da würde ich sagen, also erstmal unter erfolgreicher HIV-Therapie ist HIV ja auch beim Sex ohne Kondom nicht übertragbar. Also keine, also N ist gleich N, also nicht nachweisbar, heißt gleich nicht übertragbar. Und ich glaube, so die politisch ganz korrekte Formulierung wäre wahrscheinlich, dass man so sagt, es hat so die gleiche geringe Wahrscheinlichkeit wie Sex mit Kondom beim Sex mit einem HIV-positiven Partner oder Partnerin.
Das ist richtig, aber jetzt hast du mir natürlich noch keine Prozentzahl genannt. Aber es ist tatsächlich, man kann es, es gibt hier so eine offizielle
Zahl?
Nein, einen offiziellen Satz, der da lautet, HIV-positive Menschen sind grundsätzlich nicht mehr ansteckend, wenn sie ihre HIV-Therapie nach Plan befolgen, diese erfolgreich verläuft und wie ihre Viruslast nicht mehr nachweisbar ist.
Dann würde ich sagen, habe ich da richtig geantwortet?
Natürlich hast du richtig geantwortet, mein Schatz. Sehr gut. Ja, und wie sieht's bei euch aus? Wusstet ihr auch alle Fragen?
Also vor allen Dingen die Antworten wären gut. Die Fragen.
Klugscheiße.
Fragen habt ihr ja von uns gehört. Also ich glaube, das war ganz schön schwierig, weil es auch so viele verschiedene Themenbereiche abgedeckt hat. Auf jeden Fall würden wir euch dazu ermutigen, mindestens einmal zum Welt-AIDS-Tag jedes Jahr doch mal nachzulesen, was es so Neues gibt rund um HIV. Auch wenn ihr davon vielleicht selbst gar nicht persönlich betroffen seid. Ich sag mal so, ne? Dümmer wird man dadurch ganz bestimmt nicht. Und ich würde sagen, wir wünschen euch noch viel Spaß beim Schmökern, Lesen, egal zu welchem Thema. Bildet euch weiter, das finden wir immer gut. Und ja, folgt uns auf Instagram, Social Media, @André und Fabian zum Beispiel. Da könnt ihr mal reinschauen und uns, schreibt uns doch einfach mal, wie viele Antworten ihr richtig hattet.
Ja, da bin ich gespannt. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einem Monat wieder. Ciao.
Ciao.